Hallo, Sie hören den Podcast 3 der Gläsernen Werkstatt Solingen. Ein Ort in der Mitte der Stadt, an dem Ideen zwischen regionalem Handwerk und innovativer Produktion, sozialem Engagement und Zukunftsfragen mit Bürgern und Fachleuten diskutiert werden. Wir machen Veranstaltungen, Workshops, Reparierwerkstätten, Vorträge oder auch Seminarangebote, Ausstellungen, Kochclubs oder Diskussionsforen wie das Demokratiecafé. Unsere neue Serie innerhalb des Gläsernen Werkstatt-Podcasts heißt daher Ehrenamt im Rampenlicht. Mein Name ist Carsten Reinhold Schulz. Erhellend vorausschicken möchten wir die Worte, und sie stehen so im aktuellen Koalitionsvertrag der 21. Legislaturperiode der Bundesrepublik Deutschland. Unsere Gesellschaft wird vom ehrenamtlichen Engagement getragen. Wir sorgen dafür, dass ehrenamtliches Engagement Freude bereitet und mehr Anerkennung erfährt. Wer und was steckt also hinter dieser gesellschaftlichen Formel? Diese engagierten Menschen und ihre Ideen möchte die Gläserne Werkstatt sichtbar und hörbar machen. Die folgenden O-Töne der Folge 1 wurden live aufgenommen, sichtbar in den Schaufenstern der Gläsernen Werkstatt, ein Talkformat, das wir aus nachvollziehbarem Grund Talk im Fenster genannt haben, der immer am ersten Samstag im Monat stattfindet. Für uns spricht Moderatorin Evelyn Wurm mit der Engagementförderin der katholischen Kirchengemeinde in Solingen, Sabina bzw. Bina Vermegen.
12 Uhr,
wir fangen an.
Lass uns starten.
Ja, super, wir freuen uns. Es sind tatsächlich einige gekommen und vielleicht kommen ja noch ein paar dazu, wenn wir hier so ein bisschen im Schaufenster reden. Herzlich willkommen zum Talk im Fenster. Ehrenamt im Rampenlicht ist der Titel. Guck mal, deswegen sitzen wir zwar jetzt hier. Und wenn das gut läuft, gibt es das vielleicht jetzt dann jeden ersten Samstag im Monat von 12 bis 12.45. Wir möchten gerne 45 Minuten lang miteinander sprechen, mit Ihnen sprechen, Informationen geben, Möglichkeiten auch geben, Fragen zu stellen. Also wir werden uns so 20 Minuten circa unterhalten und dann sind Sie dran, gerne fragen Sie das, was Sie die Bina schon immer fragen wollten. Und wir werden hoffentlich Ihnen darstellen, wer sind denn die Menschen, die sich engagieren. So sehen Sie aus.
Eine Zettel und Stift.
Eine Frau haben wir jetzt da. Und dann legen wir los. Also, meine Gästin heute ist Sabina Vermegen. Bestimmt vielen schon bekannt. Ich weiß, sie hat auch ein bisschen einen Fanclub mitgebracht heute. Und für die, die dich nicht kennen, lernen dich heute noch viele dazu kennen. Vielleicht da hinten sitzen auch noch ein paar, die könnten wir noch dazu holen. Herzlich willkommen. Mein Name ist Evelyn Wurm, ich bin bei der Stadtverwaltung und habe so als Hobby Moderation. Das mache ich auch ein bisschen beruflich. Und ich will mal versuchen, dir ganz viele Dinge und vielleicht Geschichten zu entlocken. Mal schauen, was da alles so kommt. So, ich hatte anfangs, also das ist jetzt so unsere erste Veranstaltung hier im Schaufenster und ich habe anfangs gedacht, was sollen die Leute denn denken, da sitzen zwei Frauen im Schaufenster, das ist irgendwie, normalerweise hat man da so ein bisschen andere Assoziationen, aber keine Sorge, wir bleiben hier ganz ruhig sitzen und unterhalten uns nett.
Und ich habe auch extra ein langes Kleid.
Du hast extra ein langes Kleid, ich bin auch, ne, ordentlich angezogen, also von daher ist es ganz schön. Und ich denke, wir starten. Ja, Bina. Wer bist du?
Ja, erstmal vielen lieben Dank, dass mir die große Ehre zuteil wird, diese Reihe zu beginnen und zu starten, dass ihr mich gefragt habt. Ja, mein Name ist Sabina Vermegen, ich bin 56 Jahre alt, noch.
Oh.
Und geboren in Solingen und war auch immer in Solingen, bin nie aus Solingen weggegangen. Und habe über viele Stationen in meinem Berufsleben, ja, wie man so schön sagt, eigentlich mein Hobby, nämlich das Ehrenamt oder ehrenamtlich mich selber zu engagieren, habe ich zu meinem Beruf gemacht. Und dabei hat mir sehr stark geholfen die katholische Kirchengemeinde St. Sebastian, beziehungsweise übergeordnet das Erzbistum Köln, die dieses Berufsbild der Engagementförderin ins Leben gerufen haben und mein damaliger Chef, der Pastor Funke, sehr dafür gekämpft hat, dass wir diese Stelle in Solingen bekommen und besetzen dürfen. Und ja, das ist meine Profession im wahrsten Sinne des Wortes.
Du hast ja gerade schon gesagt, du bist Engagementförderin. Was macht denn so eine Engagementförderin?
Also wenn man es offiziell nimmt, ist dieses Berufsbild auf drei Säulen aufgebaut. Die eine Säule ganz klar, es handelt sich um die Entwicklung des Ehrenamtes. Die andere Säule hat mit der Entwicklung der Kirche zu tun. Und die dritte Säule ist die Entwicklung des karitativen, diakonischen Engagements. Und Kirche, egal jetzt ob evangelisch oder katholisch, wer das verfolgt, wir sind sehr stark im Wandel, wir müssen uns verändern. Wir werden immer weniger Hauptamtliche und gerade das Thema Ehrenamt wird immer, immer wichtiger. Wir müssen es schaffen, Engagierte zu befähigen, Engagierte zu stärken in dem, was sie tun und ihnen auch das Zutrauen auszusprechen, in ihrem Engagement wirklich wirken zu können.
Das heißt, zu dir können die Menschen aus eurer Kirchengemeinde kommen und sagen, ich würde gerne was Ehrenamtliches machen und dann sagst du, ja klar, wir hätten da dies und das und jenes. Irgendwie hast du da so Beispiele oder wie bildet ihr dann aus? Wie läuft das?
Ich würde kurz ein bisschen widersprechen. Die Menschen aus unserer Kirchengemeinde, da habe ich natürlich schon viele. Es geht eigentlich darum, ja neue Menschen zu gewinnen. Ganz viele Menschen, die bei mir auch sich ehrenamtlich engagieren, die sind gar kein Mitglied in der Kirche. Die finden aber die Projekte toll und lassen sich dafür begeistern. Und Ehrenamtsentwicklung hat sich in den letzten Jahren sehr stark verändert. Und jetzt mal auf die Kirche runtergebrochen. Früher kam man und sagte, wir brauchen jemanden, der Kaffee kocht. Das machst du jetzt mal.
Ah ja,
okay. So, und ich erlebe heute in Erstgesprächen, also ich führe immer mit Menschen, die zu mir kommen, Erstgespräche. Und in diesen Erstgesprächen heißt immer, ja, was hast du denn dann jetzt für mich zu tun? So funktioniert das nicht, sondern es geht um Charismen. Das, was der Mensch mitbringt, seine Leidenschaft, dann natürlich die, wie viel Zeit habe ich überhaupt zu schenken für mein Ehrenamt und wofür brenne ich? Und dann ist es jetzt natürlich bei der Kirche noch so, wie viel Kirchennähe bedarf es für dieses Ehrenamt? Also ich sage jetzt mal, wenn ich in die Sakramentenkurse gehe, ich behelfe bei der Erstkommunionvorbereitung oder bei der Taufkatechese, brauche ich natürlich im Backup ein bisschen mehr kirchliches Verständnis und Wissen, wie wenn ich mich bei mir im Lotsenpunkt zum Beispiel engagiere.
Du hast jetzt den Lotsenpunkt angesprochen. Was ist das?
Der Lotsenpunkt ist eine Anlaufstelle für alle Menschen, unabhängig von Alter, Religion, Herkunft, die Rat suchen, die Unterstützung brauchen, die Hilfe brauchen, die mit ihren Problemen sich an uns wenden. In erster Linie schenken die Engagierten, die dort tätig sind, ein offenes Ohr, hören zu. Und das Wort Lotsenpunkt, dass wir versuchen, die Menschen dahin zu lotsen, wo ihnen mit ihren Anliegen auch wirklich geholfen wird. Also mein persönlicher Anspruch ist seit sehr vielen Jahren schon sehr, sehr hoch. Ich möchte Menschen, die mit Fragen zu mir kommen, an eine Stelle verweisen, wo ihnen direkt geholfen wird. Das ist mein persönlicher Anspruch, der ist sehr hoch. Dafür muss man sich nämlich sehr gut in der Stadt auskennen, im ganzen Gefüge, wo gibt es was, wo sind welche Angebote, wer macht was. Aber ich möchte Menschen, denen es sowieso schon nicht so gut geht und die ja oft ganz viele Probleme mitbringen, nicht noch dieses an Türklopfen oder dass sie sich das Türklopfen sparen können oder die mögliche Aussage, nee, bei mir sind sie falsch, jetzt müssen sie, vielleicht gehen sie mal dahin. Also das ist so mein persönlicher Anspruch und meine Engagierten, die im Lotsenpunkt sind, die sind da Gott sei Dank mit mir einer Meinung. Und deshalb machen wir viele Fortbildungen, sind viele Netzwerkgespräche, um uns immer besser kennenzulernen im Sozialraum Solingen.
Das heißt, ihr versucht denjenigen, die zu euch kommen, ja so einen gewissen Weg zu weisen, so als Lotsin oder Lotse.
Genau, richtig. Wir helfen auch bei Anträgen, ne? Alles was so mit Wohngeldanträge, ALG 1, Bürgergeld, Grundsicherung, Schwerbehindertenausweise, also alles diese Dinge machen wir bei uns sogar vor Ort, bereiten das wirklich vor, helfen bei Kopien, bei Einscannen von Unterlagen, die nachgewiesen werden müssen. Aber irgendwann ist auch bei uns Schluss, wo wir einfach, weil wir es nicht gelernt haben, nicht weiterhelfen können, da gibt es Fachdienste. Diese Menschen haben das gelernt, die werden dafür bezahlt. Und dann verweisen wir auch dahin weiter.
Wir haben jetzt ganz intensiv über diesen Lotsenpunkt gesprochen. Hat der einen Ort? Hat es Öffnungszeiten? Vielleicht können wir das nochmal eben...
Der Lotsenpunkt hat jeden Mittwoch geöffnet von 17 bis 19 Uhr. Engagierte sind herzlich willkommen, die sich einbringen möchten. Ein bisschen Werbung darf ich ja machen. Hackhauser Straße 2a, also in Uhlix. Und da sitzen wir und das ist halt ÖPNV-mäßig sehr gut zu erreichen. Und ja, da kann jeder hinkommen.
Ich möchte nochmal auf die Engagierten zurückkommen. Du hast gesagt, da kann jeder kommen, es muss nicht unbedingt jemand bei euch aus der Kirchengemeinde sein. Ist es denn so, dass da überwiegend ältere Menschen kommen oder ist das ganz breit gefächert?
Also wie ich eben halt gesagt habe, es hängt halt immer damit zusammen, wann haben Menschen Zeit und wie viel sind sie bereit, von Zeit zu geben. Und ganz oft hat damit natürlich auch schon das Engagement zu tun, weil viele Dinge auch zu gewissen Uhrzeiten oder an gewissen Stellen stattfinden. Fakt ist, ich arbeite sehr viel abends, weil meine Engagierten auch abends erst Zeit haben, weil ganz viele noch in einem Hauptberuf tätig sind. Und ich würde mal behaupten, ich kann jetzt nicht genau sagen, ich habe Ehrenamtliche, die sind 82. Ich habe aber auch Ehrenamtliche, das sind junge Mütter, die gerade ihre Kinder auf den Weg zur Erstkommunion begleiten. Also ich sag mal so um die 30.
Ich merke, du bist da ja total motiviert. Du bist ja nicht nur Koordinatorin, sondern auch bekannt für ganz viele ehrenamtliche Tätigkeiten, die du auch für dich und auch selber wahrnimmst, ne? Also oder wahrgenommen hast.
Ich bin halt irgendwie im Ehrenamt groß geworden, ne? Ich habe irgendwann mal bei der Kirche mit Kinderchor angefangen. Als Kind ist einem nicht bewusst, dass man eigentlich ja da schon anfängt, ein Ehrenamt auszuüben. Das erlebe ich gerade bei meinen gerade fertigen Kommunionkindern, die jetzt in die Messdienerarbeit gehen. Und das sind aber auch schon Ehrenamtliche, die ihre Zeit an einem Sonntag, Samstag oder wann auch immer schenken, regelmäßig ihren Dienst tun und von mir deshalb auch genauso verdient haben, Aufmerksamkeit zu erhalten, wie halt in Menschen, die einen Kaffee trinken für unseren Seniorenchor im Anschluss nach der Probe auszurichten. Ich lasse mich immer mal überall blicken. Noch kann ich das mir leisten, wenn ich irgendwann mal, also wer ein bisschen die Geschichte verfolgt, ab 1.1.27 wird es ja nur noch eine katholische Kirche in ganz Solingen geben. Und dann wird es natürlich auch für mich viel schwieriger, operativ zu arbeiten. Dann geht es eher auf die strategische Ebene. Aber da habe ich noch 18 Monate Zeit, zu das zu entwickeln.
Das entwickelst du dann mit deinen Ehrenamtlichen?
Ja, dafür habe ich wiederum die Servicestelle Engagement.
Ah, noch eine andere, weitere Stelle?
Eine andere Stelle, wo ich die Leiterin von bin. Ich habe im Moment zwei Engagierte in der Gemeinde, die einen Basiskurs zur Ehrenamtskoordination gemacht haben, gerade weiterhin ihren Freiwilligenmanager abgeschlossen haben. Und da sind wir jetzt gerade bei, auch diese Servicestelle Engagement, die quasi die Anlaufstelle ist, eben wo die Engagierten hinkommen, wo ich meine Gespräche führe, dass wir die weiterentwickeln. Und da findet auch Netzwerkarbeit statt. Also da treffe ich mich mit anderen Menschen aus ganz anderen Bereichen, wo wir überlegen, wo können wir Synergien machen. Weil das ist auch, gehört auch mit zu meinem Anliegen. Es gibt unfassbar viele Menschen, die ganz, ganz viele tolle Dinge in dieser Stadt machen. Egal, ob das jetzt mal im Hauptamt oder im Ehrenamt ist. Und wir müssen voneinander wissen, weil es ist total bekloppt, dass wir neue Dinge entwickeln, wo dies an anderer Stelle gibt. Wir müssen nur voneinander wissen. Und dieses Voneinanderwissen impliziert immer Kommunikation. Ich kann nur voneinander wissen, wenn ich mich miteinander unterhalte und voneinander weiß.
Gibt es denn da so ein Ehrenamtsnetzwerk hier bei uns in der Stadt?
Jein. Im sozialen, karitativen Engagement haben wir jetzt Gott sei Dank, ich glaube seit 3 oder 4 Jahren, die Armutskonferenz. Da sind wir groß vernetzt, was dieser Bereich angeht. Leider bedingt durch den Ukraine-Krieg hatten wir ein Netzwerk zwischen ehrenamtlich Aktiven, die in diesem Bereich tätig waren, und auch der städtischen, den städtischen Menschen, Sozialamt, Jobcenter, Wohngeldstelle etc. Das hat sehr gut funktioniert. Es liegt aber an einem bisschen selber, dass man, also wenn einem das wichtig ist, dass man weiß, wo was ist, muss man sich selber auch bewegen.
Das heißt, man muss selber gucken, dass man, wenn man engagiert ist und tätig werden möchte, schaut, wo kann ich hingehen, wo kann ich Informationen bekommen, wo kann ich mich engagieren?
Ja, wir haben die SOFREI, also Solinger Freiwilligenagentur natürlich noch hier, ist eine Anlaufstelle. Die Diakonie hat auch jetzt seit kurzem eine Ehrenamtskoordinatorin. Ich habe sie noch nicht kennengelernt, aber das habe ich letzte Woche erfahren beim Jubiläum der Notfallseelsorge. Es gibt ja unfassbar viel Ehrenamt in dieser Stadt. Machen wir uns nichts vor, in Deutschland, wenn wir keine Ehrenamtlichen hätten, würde das alles ja gar nicht funktionieren. Fangen wir schon in der Kita an, einen Elternbeirat, der dafür sorgt, dass das funktioniert. Wir gehen in die Grundschule, in die Kindergärten, in alle Sportvereine, Alltagshelfer, Nachbarschaftshelfer. Es gibt so unfassbar viele Ehrenamtlichen, die, also man vergisst bei der Auflistung hundertprozentig jemanden. Und deshalb ist es auch so schwierig, sich in diesem Dschungel zurechtzufinden. Wo gibt es überall was? Das ist dann das eigene Interesse zu wissen, was gibt es, wo entsteht was, und da dann direkt in den Austausch zu gehen, Netzwerkarbeit zu betreiben.
Ich habe ja selber gemerkt, bei den Krisen, die wir jetzt so in den letzten Jahren hatten, dass auch da immer stark nach Ehrenamt gerufen wird und dass aber auch wirklich immer Ehrenamtliche dann auch sehr schnell engagiert vor Ort sind.
Jetzt sprichst du mein Steckenpferd an. ja. Wir hatten in den letzten 5 Jahren 3 sehr große Krisen. Einmal Corona, die natürlich weltweit uns betroffen hat. Dann kam die Flut und dann kam der Ukraine-Krieg. Und in Corona war es schon so, dass sehr viel Engagierte sich auf den Weg gemacht haben. Aber es wurde überhaupt nicht koordiniert. Es war gar nicht zu koordinieren, weil uns diese Pandemie ja so erwischt hat. Da hatte keine Erfahrung. Bei der Fluthilfe war es schon etwas besser, aber immer noch nicht gut. Aber das ist meine ganz persönliche Meinung und Wahrnehmung. Aber deshalb habe ich immer wieder gesagt, bitte, bitte, wir müssen miteinander reden. Wir müssen voneinander wissen, ansonsten funktioniert das nicht. Und die Ehrenamtlichen schimpfen auf die Stadtverwaltung, die Stadtverwaltung schimpft auf die Ehrenamtlichen. Wir müssen dieses Verständnis füreinander hinbekommen. Und dann kam der Ukraine-Krieg und da hattest du und einige andere Menschen in der Stadtverwaltung Gott sei Dank meine Worte im Ohr. Und wir haben da sehr schnell einen Netzwerkaustausch geschaffen, um das Verständnis füreinander aufzubringen. Also Menschen, die sich freiwillig engagieren und die dürfen sofort loslaufen, wenn es irgendwo Probleme gibt. Die müssen sich an keine Regeln halten. Die haben aber das Gefühl, ich muss jetzt helfen. Da ist ein Problem, da wird meine Hände, da wird meine Körperkraft, da wird mein Geist, da wird mein Tun, das, was ich kann, wird da gebraucht. Bürokratie braucht länger, um sich auf diese Situation einzustellen. Aber Gott sei Dank leben wir in einem Land, wo wir dieses System haben. Und dieses Verständnis füreinander, die dürfen sofort loslaufen und die müssen entwickeln, das war mir wichtig. Und ich glaube, dass es uns bei der traurigen Katastrophe des Ukraine-Krieges wirklich ganz gut gelungen ist, den Dialog zu pflegen. Wir haben uns, glaube ich, am Anfang alle 2 Wochen sogar getroffen oder sogar jede Woche, ich weiß gar nicht mehr, alles via Zoom. Und bis Ende letzten Jahres einmal im Monat noch. Also das Verständnis, glaube ich, für die Gegenseite oder für das andere Engagement, ich glaube schon, dass es sich verstärkt hat und was halt auch wichtig ist, dass wir dadurch auch kürzere Wege, wenn es Probleme gab, gewählt werden konnten. Dass man mal zum Hörer greift und sagt, hör mal, wir kennen uns doch von der Zoom-Sitzung, ich habe das und das Problem, kannst du mir dabei helfen?
Das heißt, ganz wichtig auch, dass gegenseitige persönliche Kennen und Wissen, mit wem man da ganz kurzfristig in Austausch kommen kann. Also nicht so ein Konkurrenzdenken so unter Motto, ich bin überhaupt nicht die Fachkraft und da kommt dann hier so jemand Ehrenamtliches. Und
darum geht's, also das ist auch mein Anliegen, weil am Ende da hinten das Ziel, wir wollen doch alle das Gleiche. Wir wollen den Menschen, denen es nicht gut geht, die in Not gekommen sind, denen wir einfach helfen müssen. Und jetzt sage ich mal was, das ist doch unser ureigenstes christliches Ding. Egal jetzt, ob ich Christ bin oder nicht, aber es steckt doch in jedem von uns, dass wir helfen wollen. Und das Ziel ist das Gleiche. Und sich dann auf diesem Weg noch gegenseitig zu bekriegen und Steine in den Weg zu legen, was für eine verrückte Sache, diese Energie sich gegenseitig zu klauen, anstatt sie in die Sache selbst zu stecken.
Also ein Appell, gemeinsam die Dinge
immer anzugehen. Immer gemeinsam, solange das Ziel das Gleiche ist.
Ich möchte, glaube ich, nochmal so zurückkommen auf die Ehrenamtliche selber. Was gibt es jemandem, wenn er ehrenamtlich tätig ist? Also vielleicht auch so ein Appell zu sagen, okay, ich habe zwar bisher noch nicht drüber nachgedacht, aber vielleicht, ne, weil ich das für mich davon habe. Was denkst du, was bringt das für jemanden persönlich?
Ein gutes Gefühl. Also mir ist es immer besonders wichtig und das betone ich auch in meinen Gesprächen und auch wenn ich zwischendurch Reflexionsgespräche oder Feedbackgespräche führe. Für mich ist ein Engagierter immer nur so wertvoll, solange er selber Spaß hat an seinem Engagement. Wenn er am Ende des Engagements mit einem Lächeln auf dem Gesicht nach Hause geht und sagt, das hat richtig Spaß gemacht, das war heute wieder richtig toll. Wenn ich anfange zu hadern oder wenn ich einen Termin habe und gehe zum Ehrenamt und sage, jetzt muss ich da schon wieder hin, eigentlich habe ich keine Lust, dann ist der Punkt, wo man wirklich darüber nachdenken sollte, ist dieses Ehrenamt jetzt noch richtig? Auch dieses Bewusstsein bei den Engagierten zu platzieren, ist auch eine meiner Aufgaben. Vor, keine Ahnung, wie viele Jahren noch, war es einfach so, einmal Ehrenamt, immer Ehrenamt. Da gehe ich erst raus, wenn ich tot bin oder wenn ich nicht mehr kann, ja, oder so. Und das hat sich, auch das muss man einfach auch immer wieder bekräftigen. Du machst das so lange, wie das für dich sich gut anfühlt. Wenn es sich nicht mehr gut anfühlt, dann machst du eine Pause, dann überlegst du neu, du sortierst dich neu, du gehst in ein ganz anderes Ehrenamt. Wie gesagt, ich spreche jetzt nur, also ich versuche allgemein zu sprechen, ich bin jetzt halt für die Kirche der Ansprechpartner, aber es gibt ja, wie gesagt, unfassbar viele Möglichkeiten, wo man sich ehrenamtlich engagieren kann. Und dann guckt man. Und ich habe auch manchmal in Erstgesprächen, wo ich sitze und sage, das, was du gerne machen möchtest, kann ich dir gar nicht bei mir bieten. Aber ich wüsste jemand, wo du gut aufgehoben wärst und vermittel dann dorthin und sage, geh mal bitte dahin oder so.
Du hast es ja auch vorhin schon angesprochen, dass sich das vielleicht auch gewandelt hat so im Laufe der Zeit mit dem Ehrenamt. Dass man früher hingegangen ist und gesagt hat, du machst jetzt hier einen Kuchen und du kochst Kaffee oder sowas. Oder kommt eine Frage, das machen wir jetzt gleich. Und dass man heutzutage, und das zeigt das ja auch, dass man da flexibler auch auf diejenigen eingeht. Weil ich habe manchmal das Gefühl, also gerade so bei Sportvereinen oder auch bei anderen Dingen, da wird ganz verzweifelt nach Ehrenamtlichen gesucht, ne? Weil vielleicht sich auch jemand nicht mehr so lange binden möchte. Oder hast du einen anderen Eindruck?
Gesucht wird überall. Also das ist, glaube ich, das ist einfach so, weil die Gelder halt auch einfach nicht mehr da sind, um Menschen bezahlen zu können. Ja, auch im Sportverein, Übungsleitergelder werden immer knapper. Man muss schon sehr viel in Bewegung setzen, um Dinge aufrechtzuerhalten. Und da geht es halt wirklich auch um das, was ist wichtig oder was ist mir wichtig. Also ich finde es immer wichtig, auf sich selber zu gucken. Wo finde ich mich dabei auch wieder? Ja, ich weiß zum Beispiel jetzt gerade, der Ferienspaß sucht auch händeringend noch Leute. So, aber da kann ich ja nicht jeden hinschicken. Da muss ich Spaß haben, mit Kindern zu arbeiten. Da muss ich eine Einstellung zu haben. Ja? Und ich muss bereit sein, meine Zeit zu schenken, ohne dass ich am Ende Geld dafür zu bekommen. Das bedeutet nun mal Ehrenamt. Und da muss schon sehr, sehr viel Herzblut drin sein, dass ich meine Zeit dafür schenke. Weil je nach Ehrenamt gibt es ja auch in Ehrenämtern, die mit Konfrontationen behaftet sind. Also wo man wirklich auch ernste Themen diskutieren muss, wo man Entscheidungen fällen muss, wo man auch tatsächlich für Dinge ja gerade stehen muss. Man steht in einem Vereinsregister, ja, ist als Vorstand haftbar zu machen, sind aber ganz oft ehrenamtliche Dinge. Da kriegt keiner Geld für, wo oft die normale Bevölkerung denkt, ja, die kriegen ja Geld dafür. Und das muss man auch ganz oft immer wieder betonen. Nein, wir machen das hier, weil uns das ein Herzensanliegen ist und wir bekommen dafür kein Geld.
Vielleicht passt da ganz gut die Frage, die reingekommen ist, an dich persönlich. Was für Pausen nimmst du dir denn persönlich, um noch Freude am Ehrenamt zu haben? Was ist für dich ein Ausgleich?
Oh, mein Bruder lacht. War die Frage von dir?
Ich weiß es nicht.
Also manchmal kriege ich von meinen eigenen Engagierten immer wieder reflektiert, du bist ja selber dein größter oder dein stärkster Ehrenamtler. Weil ich habe unfassbar viele Überstunden. Ich liebe aber meine Arbeit. Ich liebe einfach das, was ich tue und gucke dabei auch nicht auf die Uhr, sag ich mal. Aber ich nehme mir meine Auszeiten und bedingt durch verschiedene Lebensphasen, die ich auch schon erlebt habe, weiß ich auch, dass die sehr, sehr wichtig sind. Und das ist dann halt auch eben, dass ich mir bewusst etwas suche, wo ich nicht im kirchlichen Kontext unterwegs bin, sondern wirklich in einem ganz anderen Kontext. Meine Hunderunden mit meinem Hund ist immer eine wunderbare Auszeit, aber alleine durch den Wald gehen oder auch alleine Autofahren sind für mich unfassbar kreative Phasen. Auch das Duschen ist für mich immer sehr kreativ. Och. Ganz oft steige ich aus der Dusche und denke, super Idee, direkt aufschreiben und gucken, so, wie man es
wasserfestes mit reinlegen, gleich zu notieren.
Ja, also dieses so miteinander, also mit sich selbst auch in den Austausch zu gehen, und ich versuche wirklich auch, mich selbst zu reflektieren und zu sagen, boah, du brauchst jetzt mal eine Pause, also jetzt schalt mal wieder einen Gang runter.
Ich finde das auf jeden Fall wichtig, dass man eine Auszeit hat. Und ich glaube, das ist für viele Ehrenamtliche auch besonders wichtig, dass sie auch nochmal eine Zeit haben, wo sie auch ja, außer Beruf und Ehrenamt nochmal zur Ruhe kommen können, auf jeden Fall.
Viele Ehrenamtliche, das ist auch egal wo, die engagieren sich ja nicht nur in einem Ehrenamt. Also ganz oft ja auch 3, 4 in Ehrenamtern und dann aber in dem gleichen Haus, so nenne ich das jetzt mal. Und das ist auch nicht immer gut, weil man einfach in seiner Freizeit gar nicht mehr aus diesem Konstrukt herauskommt, sondern immer sich mit diesem gleichen Thema beschäftigt. Und deshalb auch immer da auch gucken muss. Auch das ist aus meiner hauptamtlichen Sicht immer wieder eine Aufgabe, wenn ich sehe, es gibt Engagierte, die einfach zu viel machen, auch einfach mal zu sagen, hör mal, überleg mal, ob das gut ist. Guck mal, hier musst du absagen, weil du da aktiv bist. Du musst da absagen, weil du da aktiv bist. Du kannst eigentlich keinem Ehrenamt mehr richtig folgen oder nicht mehr richtig getreu sein. Macht dich das dann überhaupt noch glücklich, wenn du überall nur so halb dabei bist?
Ja, ist manchmal tatsächlich so, habe ich den Eindruck, wenn man in einer Tätigkeit ehrenamtlich gut ist, dann kommen die anderen, kann man vielleicht doch auch nochmal fragen, ne? Dann kann man vielleicht das auch noch übernehmen oder so, ne? So ein bisschen in der Richtung.
Ja.
Kommen wir noch eine persönliche Frage an dich. Woher bekommst du deine Power? Aus dem Elternhaus oder warst du schon immer so, warst du schon als Kind engagiert, powerful? Vielleicht könnten wir den Bruder mal fragen daraus.
bestimmt aus dem Elternhaus. Mein Vater war auch einer, der sehr engagiert gearbeitet hat. Meine Mutter überhaupt nicht, also sehr kontrastreich, aber hinter jedem engagierten Mensch muss immer ein sehr starker Mensch stehen, der das ganze Setup dahinter frei hält. Weil oft stehen ja Familien mit Kindern etc. dahinter. Also es gehört immer ein starker Part dazu. Das ist wie oft auch ja im Berufsleben, wenn Menschen sehr im Fokus sind, wo das andere aufgefangen wird. Es kommt von mir innen. Der liebe Gott hat es mir eingepflanzt, der Heilige Geist wirkt in mir. Ich werde jetzt sehr theologisch, aber ich kann es nicht anders sagen. Ich kann es auch nicht anders beschreiben, es ist einfach da.
Ja, da sind wir froh, dass es bei dir da ist, tatsächlich. Wir würden uns freuen, wenn wir viele Menschen hätten, die so engagiert sind, glaube ich.
Ja, es gibt aber ja sehr viele Menschen, jeder mit einer anderen Intention, aber... Um jetzt mal mit einer Zahl zu arbeiten, in St. Sebastian, das sind die 4 Kirchengemeinden in Merscheid, Wald, Ohlix und Lödorf, habe ich knapp 550 Engagierte.
Oh, also
und noch kenne ich alle persönlich. Das ist auch ein Geschenk. Es ist halt auch meine Heimatgemeinde. Ich habe Kolleginnen und Kollegen im Erzbistum Köln, die arbeiten bewusst gar nicht in ihrer Heimatgemeinde, weil... Das Thema Feierabend, was so eben ein bisschen anklang, ist natürlich auch schwer. Wenn ich durch die Stadt gehe und jetzt gerade in Ohlix, wo ich selber auch wohne, da kann es mir immer passieren, dass ich schwupps, obwohl ich Ferien habe, auch im beruflichen Kontext angesprochen werde.
Das ist Abina, wo du gerade mal da bist, kann man so. Nicht mal...
Und dann sagt man halt, hör mal, ich bin gerade im Urlaub, auch das muss man lernen. Das versteht aber auch jeder dann und sagt, hör mal, alles klar. Und wenn es aber dann... um Nöte geht, wenn Menschen mich ansprechen, dann bin ich auch im Urlaub da, weil da bin ich dann wieder auch mit meinem eigenen Herzen der Ehrenamtler, der sagt, nee, also das geht jetzt nicht.
Kannst du jetzt nicht noch 2 Wochen warten, bis mein Urlaub zu Ende ist?
Ich habe das große Glück, dass ich jetzt auf diesen Lotsenpunkt verweisen kann, den ich seit jetzt im September haben wir den 2 Jahre, was für mich persönlich in meiner Arbeitszeit selber eine große Entlastung ist, weil ich eben nicht sofort, wenn das Telefon klingelt, immer den Feuerwehrfrau spielen muss und löschen muss, sondern wenn es nicht wirklich pressiert, ich immer sagen kann, bitte am Mittwoch kommen, dann besprechen wir alles in Ruhe.
Das ist auf jeden Fall auch für dich eine Entlastung.
Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Und das ist auch eine gewisse Art von Selbstfürsorge. Ja. Aber das kann man nicht mit der Brechstange. Ich mache jetzt den Beruf 8 Jahre und ich habe diesen Lotsenpunkt seit knapp 2 Jahren jetzt. Auf einmal kommen Menschen und sagen, das ist genau das, wofür ich mich gerne einsetzen möchte.
Das finde ich toll. Ja. Sag mal, da ist noch eine Frage gekommen und ich würde die auch noch ein bisschen ergänzen. Also die Frage ist, was würdest du dir für Solingen wünschen? Und ich möchte die ganz gerne ergänzen. Was würdest du dir ja von der Stadt Solingen wünschen?
Eine Stelle im Rathaus, die sich ums Ehrenamt kümmert.
Das wäre schon mal ganz eindeutig.
Ja, richtige Antwort, 100 Punkte. Das, was ich alles eben gesagt habe, dieses Selbstkümmern und dieses Voneinanderwissen, wäre natürlich mit einer zentralen Stelle unfassbar viel einfacher. Ja, wir haben eine Armutskonferenz, aber die hat ja auch einen bestimmten Arbeitsauftrag. Wir haben einen Stadtsportbund, der hat auch einen gewissen Arbeitsauftrag. Aber wir brauchen eine zentrale Stelle, deren Aufgabe es ist, genau eben alles, was es in dieser Stadt gibt, mal zu erfassen. Ich habe schon viele Sachen, die kann ich dir direkt geben. Der Stelle. Der Stelle. Ich glaube, dass das für alle Engagierten eine super Hilfe wäre und vielleicht auch der Stadt Solingen ein sehr gut zu Gesicht stehen würde, dass es eine, keine Ahnung, wie man das nennt, Engagementstelle gibt, wo sich grundsätzlich Menschen, die sich engagieren wollen, erstmal auch hinwenden können, ohne dass sie in dem Wust von Ehrenamt, wenn man jetzt nicht schon weiß, was man machen möchte, aber dass man sich zurechtfinden muss, und sondern dass da dann quasi diese Lotsenstelle entsteht und gesagt wird, da könntest du dich melden oder da gibt es diese Angebote.
Das heißt, einen kompletten Überblick, der jetzt so in Teilen bei dir und in Teilen bei der Freiwilligenagentur und bei den anderen Anlaufstellen vorhanden ist.
Ja, Wohlfahrtsverbände, ein ganz wichtiger Player in dieser Stadt, ja, der unfassbar viel aufgreifen in ganz verschiedenen Lebenslagen. Ja. Und diese vielen Vereine, also wirklich, es ist einfach unsagbar viel.
Unsagbar viel. Und das kann dann eine Person zusammenbringen? wahrscheinlich.
Wenn die so gut ist wie ich, auf jeden Fall.
Was ist schon eine Bewerbung dafür?
Also tatsächlich glaube ich, es muss eine Profession dahinter stecken. So wie ich meine Arbeit liebe. Also ich glaube, dafür muss man brennen. Man muss Netzwerkarbeit machen können, dieses rausgehen können, die sich informieren können. Also dieses Gefühl dafür muss einfach da sein. Und dadurch, ich habe Kolleginnen und Kollegen, da sind die Städte vielleicht etwas anders konstruiert. Aber da gibt es zum Beispiel, ich sage jetzt mal sowas wie eine gläserne Werkstatt oder ein Stadtteilbüro oder so, da sitzt halt diese Person aus dem Rathaus mit der Engagementförderung. Und wenn es von anderen Verbänden, Vereinen auch so jemanden gibt, der dafür ansprechbar ist, die sitzen in einem Haus, teilen sich vielleicht ein Büro, haben Sprechstunden, wo sie unterschiedlich ankommen. Und das sind so Dinge, man kann ganz viel da auch hin entwickeln, wenn einem das wichtig ist. Und das ist ja immer die Frage, was ist am Ende der Verwaltung wichtig, wo geht es hin? Oder es läuft ja eigentlich ganz gut und irgendwie kriegen wir die immer alle eingefangen oder lassen wir sie einfach laufen. Die Frage ist immer, ob den Menschen, die davon profitieren, fangen wir bei den Kindern an und hören wir bei den Senioren auf, ob denen das gut tut.
Und du glaubst, wenn es da eine bessere Koordination gäbe, und damit auch einen besseren Überblick, würde das noch mehr Menschen dazu bringen, sich zu engagieren oder würde die Qualität des Engagements verbessert?
Ich glaube schon, weil alles, was professionell aufbereitet wird und begleitet wird, auch am Ende mit viel mehr Professionalität rauskommt. Dazu gehören natürlich auch Qualifizierungen von Ehrenamtlichen, die Ehrenamtlichen nichts kosten dürfen. Schulungen, Prävention, ganz wichtiges Thema, finde ich auch nicht nur für Kirche wichtig, ist für alle, die mit Kindern, Jugendlichen und schutzbefohlenen Menschen arbeiten, unfassbar wichtig. Und dazu gehört wirklich, dass man sich professionell aufstellt und Ehrenamt auch als eine Art professionelles Engagement betrachtet.
Gibt es denn aktuell so Benefit für Ehrenamtliche hier in der Stadt?
Ja, es gibt die Ehrenamtskarte? Nein, wie nennt sich das?
Doch, ich glaube, das heißt Ehrenamtskarte. Ja. Ne? Wo man ist, glaube ich, wenig bekannt, oder? Also, oder
jetzt kommt
die
mal
Ehrenamtskarte da? So? Ah, da kennt sie eine.
Ja, gut, Björn, du! ich sag mal was. Viele Ehrenamtliche wollen ja gar nicht, dass sich bei denen bedankt wird. Mhm. Ich habe ganz wenige, die diese Ehrenamtskarte wirklich nutzen, weil sie sagen, Bina, ich habe das Geld. Ich brauche jetzt keine Vergünstigung. Ich glaube, da im Schwimmbad, im Theater, sowas. Ja. Also da gibt es wirklich so ein paar Sachen. Ich versuche dann immer zu sagen, du, das ist von der Stadt Solingen die Wertschätzung dafür, dass du dich engagierst. Mhm. Und dann sagen die immer, ja, aber das Geld kann an anderer Stelle sinnvoller eingesetzt werden. Ich mache das, weil ich das gerne mache, nicht weil ich dafür eine Belohnung haben möchte. Nichtsdestotrotz finde ich aber, dass das Angebot da ist, finde ich einfach gut. Und am Ende kann ja dann der Engagierte entscheiden, nehme ich es an oder nehme ich es nicht an.
Das heißt, es ist eine Karte, die Ehrenamtliche bei der Stadt beantragen können, ne?
Richtig, Papiere. Geht aber sogar digital inzwischen. Ich glaube sogar ein beschreibbares PDF. Ich habe es jetzt schon länger nicht gemacht. Vielleicht ist es auch noch zum Ausdrucken. Ich weiß es nicht. Ja,
manchmal muss man die Formulare online ausfüllen, dann ausdrucken und wieder einscannen.
Weil die elektronische Unterschrift ja nicht ausreicht. Es wäre aber schön, wenn Formulare grundsätzlich schon mal alle beschreibbar wären, damit man Handschriften lesen kann, damit man sauber drin arbeiten kann. Alles diese ganzen Dinge. Wir leben in einem digitalen Zeitalter, dass ich Sachen downloaden kann, ausdrucken kann, sie mit der Hand ausfüllen kann. Kann man machen. Könnte man aber auch viel Zeit mitsparen. Auch
für Ehrenamtliche.
Für die Ehrenamtlichen, die dabei helfen.
Genau, die dann ja mehr Zeit für ihr Ehrenamt haben.
Ja.
Ja, gibt es draußen eine Frage? Nein. Oh, schade. Dann frage ich jetzt nochmal. Mal so eine generelle Frage, vielleicht so ein bisschen am Schluss. Warum ist das Ehrenamt so wichtig in unserer Gesellschaft? Du kannst auch gerne ausführlich dazu antworten. Warum glaubst du, dass unsere Gesellschaft das Ehrenamt und dass wir in der Stadt Solingen das Ehrenamt brauchen?
Weil unsere Gesellschaft ohne Ehrenamt gar nicht funktionieren würde. Es gab mal vor, ich weiß gar nicht, wie lange das her ist, 2, 3 Jahre, ich hätte diese Zahlen jetzt auch nicht parat, tatsächlich mal in der Ehrenamtskarte NRW, glaube ich, mal eine Aufstellung, wie viele Ehrenamtliche in wie vielen Bereichen tätig sind. Diese Zahl war schon, also ich glaube, jeder Zweite in Deutschland engagiert sich in irgendeinem Bereich ehrenamtlich. Und wenn man mal sagen würde, alle legen mal einen Tag ihre Arbeit nieder, dann würde alles zusammenbrechen. Und das, wo ja nicht jedes Ehrenamt jeden Tag in irgendeinem Einsatz ist. Aber wenn man vielleicht mal sagt, eine Woche machen wir alle Ehrenamtlichen nichts, dann hätten wir eine Riesenkatastrophe.
Weil es halt auch in so vielen Bereichen, ne? Du hast ja gesagt, von Kindergarten bis Senioren und auch allem, was so dazwischen ist, überall sind engagierte Menschen unterwegs. Ne?
Ja, und das ist uns oft auch gar nicht bewusst, dass die unterwegs sind, weil es gibt ja ganz viele Engagierte, die machen das ja jetzt nicht unter dem Label eines Vereins, eines Verbandes, wo sie als Ehrenamtler arbeiten oder so, sondern die gehen einfach für ihre 2 Nachbarn im Haus einkaufen, weil die es selber nicht mehr können. Aber was wäre mit diesen 2 Nachbarn? Wo würden die landen, wenn die selber nicht mehr, also da sie selber nicht mehr einkaufen? Das wäre dann der Moment, dann muss ein Pflegedienst kommen, dann muss ein Alltagshelfer her. Das kostet deren Geld vom Pflegegeld, da müssten Anträge gestellt werden. Sie müssten möglicherweise in ein Heim. So, und dann ist immer die Frage, wo ist dann Lebensqualität und wie schön ist das, dass 2 Menschen einkaufen gehen, um die Möglichkeit aufrechtzuerhalten, dass die Menschen einfach noch zu Hause sein können.
Das bringt also nicht nur persönlich einen Benefit für denjenigen, der oder diejenige, die ehrenamtlich tätig ist, sondern auch natürlich für unsere Gesellschaft, für das Zusammenleben, für die Solidarität, um sich vielleicht auch kennenzulernen und nicht einsam zu sein.
Engagierte haben halt den großen Vorteil, die sind nicht an eine parteipolitische Meinung gebunden oder sonst was, sondern die stehen für das ein, wofür sie arbeiten. Und das ist ein großer Bestandteil auch, warum sich unsere Gesellschaft überhaupt entwickeln kann, weil die eben mit ihrem eigenen Standing auch ihre Meinung vertreten und dadurch die Entwicklung auch mit nach vorne bringen oder beeinflussen können.
Das ist im Grunde genommen schon fast die Antwort auf die Frage, die gerade reingekommen ist, nämlich warum braucht unsere Gesellschaft in Deutschland Ehrenamtliche? Du hast es schon gesagt.
Also wie gesagt, einmal ist es immer wieder dieses Geld, und die soziale Komponente auf jeden Fall. Und ich glaube auch wirklich, dass ganz viele Menschen, denen es vor allen Dingen auch gut geht, wobei das ist gar nicht richtig. Ich habe tatsächlich zum Beispiel Gäste, die zu mir zum Wohlfühlmorgen kommen. Der Wohlfühlmorgen ist einmal bei mir im Monat und lädt alle Menschen ein zu einem reichhaltigen Frühstücksbuffet. Sie können kostenlos die Haare gemacht bekommen. Und das Jobcenter, ein unfassbares Privileg für dieses Projekt, schickt mir 2 Menschen, einmal samstags vormittags, die für die Menschen ansprechbar sind. Ich habe Ehrenamtliche, die Musik machen für unsere Gäste. Und tatsächlich gibt es aber Menschen, denen es selber gar nicht so gut geht, die wollen trotzdem der Gesellschaft etwas wiedergeben und engagieren sich auf einmal. Ich habe jetzt ein Beispiel, bei mir im Geburtstagsbesuchsdienst besuchen alte Menschen zu ihren runden Geburtstagen und verbringen da teilweise bis zu 1 Stunde, 1,5 Stunden, wenn das Geburtstagskind das wünscht.
Also es ist tatsächlich dann nicht so, dass nur diejenigen, sag ich mal, denen es persönlich und finanziell gut geht, sagen, okay, ich kann da noch Zeit investieren, sondern dass es auch wirklich ganz in die Breite geht auch.
Ja. Richtig. Also, und das sind so berührende Momente, sag ich mal, wo so eine Menschen kommen und sagen, Bina, hast du nicht irgendwas? Ich habe kein Geld, aber ich habe mich und ich habe Ich kann Italienisch sprechen, wenn du mal jemanden brauchst, der übersetzt oder sowas. Ne? Ruf mich an, ich komme. Ganz tolle Momente.
Das gibt ja dann auch einen persönlichen Sinn, ne, fürs eigene Leben.
Ja, und ich glaube, das ist es aber am Ende, um jetzt nochmal auf die Frage zu kommen. Ich glaube, dieses Persönliche, also was jeder für sich persönlich aus diesem Engagement wieder mitnimmt. Also ich bleibe dabei, wenn man mit einem Lächeln am Ende seiner geschenkten Zeit nach Hause geht und sagt, das war richtig schön und hat das auch nicht als Arbeit empfunden oder als etwas, war jetzt aber anstrengend oder so, alles richtig gemacht.
Sag mal, das war eigentlich schon das Schlusswort. Aber gerne kannst du auch noch ein anderes schönes Schlusswort oder einen Appell oder was du gerne noch loswerden möchtest.
Wer sich engagieren möchte, darf sehr gerne mich kontaktieren. Anrufen, wir machen einen Termin aus für ein Erstgespräch, treffen wir uns bei uns in der Servicestelle. Wie gesagt, es heißt Servicestelle Engagement. Das Label katholische Kirche steht in erster Linie gar nicht unbedingt da oben drüber, sondern überhaupt erstmal zu gucken, ich möchte mich engagieren, ich möchte gerne was tun. Das soll gar keine Konkurrenz zur Solinger Freiwilligenagentur sein. Es ist einfach eine andere Art von Angebot und gerne das Angebot annehmen und dann gucken wir, wo der Weg Sie hinführt.
Ja, vielen Dank. Vielen Dank, dass Sie zugehört haben. Vielen Dank, Ina, dass du da warst und so viele tolle Sachen erzählt hast. Und wir unterhalten uns später auch nicht weiter. Ne?
Ich komme auch gerne jetzt noch raus, wenn jemand noch
genau,
was wissen möchte.
Eine
ich glaube, das war das
auch. Ina kommt raus, da kann man nochmal persönlich vielleicht so im Kleinen auch noch ein paar Fragen stellen.
Und wir haben nicht so eine Scheibe zwischen uns.
Genau.
Könnt ihr Geld investieren, dass diese Scheibe zum Öffnen ist?
Sie hörten einen Podcast der Gläsernen Werkstatt Solingen im Rahmen von Talk im Fenster. Folge 1 zum Thema Ehrenamt in Solingen mit Moderatorin Evelyn Wurm und dem Talkgast Sabina Vermegen, Engagementförderin aus Solingen. Mein Name ist Carsten Reinhold Schulz. Tschüss.